muss sagen, ich war derart entsetzt. Ich habe ja viel mit Menschenrechtsverletzungen zu tun, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Dass Stadtviertel bombardiert worden werden, und zwar wirklich Stadtviertel, größere Bereiche, wo Menschen drin sind, dass die von Flugzeugen aus bombardiert, beschossen werden, dass Menschen auf der Straße erschossen werden, die Leichen nicht geborgen werden können, also es ist unvorstellbar.
Und wir sprechen jetzt hier nicht über Syrien, sondern über die Türkei.
Wir sprechen über die Türkei.
Das ist EU-Beitrittskandidat immer noch und auch ein wichtiger Handelspartner und richtiger Partner in der sogenannten oder so titulierten Flüchtlingskrise. Und dort herrschen Zustände dann praktisch, wie man sie von Aleppo hört.
Die Leute werden daran gehindert, die Nachrichten weiterzugeben. Ich möchte an ein 16-jähriges Mädchen erinnern, die in ihrer Schuluniform erschossen worden ist, weil sie zerstörte Häuser fotografiert hat. Inzwischen sind die meisten der prominenteren Leute, die wir dort getroffen haben, verhaftet. Und zwar unter entwürdigenden Bedingungen.
Also Leute, die Sie getroffen haben, Sie haben sich vor allem in der Pressemitteilung über die Verhaftung der beiden Bürgermeister geäußert.
Inzwischen sind es etliche mehr, die verhaftet worden sind.
Okay, können Sie mal was zu diesen Bürgermeistern sagen und wie Sie die wahrgenommen haben? Haben Sie die persönlich getroffen?
Zum Teil ja. Und die haben große Schwierigkeiten, weil die meisten der Bürgermeister nach ihrer Wahl direkt offiziell ihres Amtes enthoben werden. Die AKP will dort nicht, dass die Kurden in den Regionen die demokratischen Rechte ausüben. Das heißt also, sie wollen eigene Leute in die Ämter setzen und machen da Schwierigkeiten, ignorieren einfach demokratische Wahlen. Viele von denen sind oder waren im Gefängnis. Also da geht schon sehr schlimm zu.
Das ist dieses Kurdengebiet, wo die AKP oder beziehungsweise die türkische Regierung insgesamt schon lange einen Krieg gegen die PKK führt.
Hat aber mit der PKK hier überhaupt nichts zu tun, sondern das geht gegen die Kurden.
Also ist es eher völkisch bestimmt so in der Art?
Ja. Man will einfach die kurdische Kultur ausradieren, man will verhindern, dass in der Schule kurdische Lehrer sind. Es sind in den letzten 3 Monaten 3600 Lehrer entlassen worden. Das hat tatsächlich überhaupt nichts mit dem Putsch zu tun, sondern einfach damit, dass das kurdische Lehrer waren.
Beim Putsch wird immer von der Gülen-Bewegung gesprochen, aber die ist wahrscheinlich im kurdischen Bereich überhaupt nicht vertreten.
Ich habe nichts davon gesehen, nein.
Wie sind Sie zu dieser Reise gekommen und von wem wurden Sie noch begleitet?
Ich bin im Ausschuss oder besser gesagt Unterausschuss für Menschenrechte im Europaparlament und bin als solcher angesprochen worden. Hier konkret von der Elie Wiesel Stiftung, die sich um Völkermord kümmert, aber einfach auch anhand meiner sonstigen Kontakte.
Okay, wer war denn da noch dabei? Wie sah Ihre Reisegruppe denn aus?
Da waren eine ganze Reihe Parlamentarier dabei, zum Beispiel auch eine Kollegin aus der sozialistischen Fraktion und ein anderer Kollege hier vom EU-Parlament, aber auch von Bosnien, von Serbien, von einer ganzen Reihe anderer Länder, meistens Parlamentarier.
Also Parlamentarier schauen sich vor Ort an, wie die Lage ist. Was ist Ihre Möglichkeit jetzt? Wie können Sie das aufmerksam machen, außer mit uns natürlich zu reden? Und was können Sie im EU-Parlament tun?
Wir haben gestern über diese Dinge gesprochen im EU-Parlament. Mir ist wichtig, dass zuerst einmal die Leute wissen, was los ist. Bei uns wird in der Presse sehr oft einfach behauptet, die türkische Regierung führt einen Krieg gegen die bewaffnete PKK. Und es ist richtig, dass ab und zu hier auch bewaffnete Leute sind. Und das verstehe ich aus dem Hass der Bevölkerung heraus, der sich gegen die Regierung entwickelt. Aber im Prinzip hat die ganze Sache, wie gesagt, wenig mit militärischer Auseinandersetzung zu tun, sondern einfach damit, dass man das kurdische Gebiet türkisch machen will. Ich darf daran erinnern, dass in Diyarbakir ein Stadtteil mit dem Namen Sur etwa 7000 Jahre alt ist, Weltkulturerbe. Und der ist platt gemacht worden, mit Menschen drin. Und wir haben einen großen Teil der Zerstörung gesehen, da ist jetzt einfach Sand, das ist freie Fläche. Ein Teil der Häuser wird noch abgebrochen, aber da sind inzwischen keine Leute mehr drin, aber noch jede Menge Leichen.
Was heißt platt gemacht? Sind da Bulldozer voran hingefahren, ja, und haben die, ja, Häuser abgerissen?
Okay. Ja, nachdem sie zuerst bombardiert worden sind, nachdem sie auch beschossen worden sind, und jetzt werden sie von Bulldozern, oder ich habe einen Bulldozer gesehen, genau genommen, der es platt macht, da ist Sichtschutz. Das heißt also, es sind entweder große Betonteile oder zum Teil einfach Planen, dass man das nicht sehen soll, und die werden bewacht. Also wenn man da dahinter schaut oder gar fotografiert, das macht die Polizei gar nicht. Aber mir ist es doch gelungen, einen Überblick über das ganze Gelände zu kriegen. Das ist nur eine von den Gebieten. Es gibt da mehrere, die einfach so Stadtviertel, die einplaniert werden.
Man hat ja im Vorfeld, haben wir schon häufiger berichtet, auch über die Lage vor Ort. Da gab es dann Berichte darüber, dass die ganzen Straßenzüge abgesperrt waren, dass ein Ausgangsverbot war, militärische Sperrzonen, und dass diese Situation ist immer noch.
In diesen Bereichen. Nicht überall, aber in den Stadtvierteln, wobei die Reihenfolge so ist. Also in einem Fall haben wir es sehr genau erzählt bekommen, weil es noch nicht lange her war. Da wird den Bewohnern vielleicht 1-2 Stunden gesagt, ihr könnt die Häuser verlassen, und Sachen mitnehmen ist praktisch nicht mehr möglich. Dann wird das Gebiet abgesperrt, es fliegen Flieger bzw. Hubschrauber drüber, werfen Bomben, die Leute werden beschossen, und diese Zeit, sie nennen es Curfew, aber das ist meiner Meinung nach der falsche Ausdruck, dauert unter Umständen mehrere Wochen, sodass die Leute, die in den Häusern geblieben sind, ausgehungert werden. Ja, und dann irgendwann einmal erklären sie die Militäraktion für beendet und machen eine Sperre drumherum, dass auch danach niemand mehr rein oder raus. Die Überlebenden haben dann noch kurze Zeit Möglichkeit rauszukommen.
Sie haben vorhin angesprochen, dieses Weltkulturerbe wurde zerstört. Was sagt denn, also in Sur, dem Stadtteil von Diyarbakir, was sagt denn die UNESCO dazu, oder gibt es da noch keine offiziellen Protestnoten?
Ich kenne noch keine offizielle Aussage dazu, aber man muss wissen, dass in der Türkei das Zerstören nicht islamischer Kulturgüter sowieso üblich ist. Die zerstören ja tausend Jahre alte Kirchen auch oder Klöstern. Das ist einfach nicht islamisch und damit zu zerstören.
Also ist es dieser AKP-Kulturkampf für den pro-islamische Kultur und den Rest ausräuchern?
Ja, wobei bei den Kurden, die sind ja auch zum größten Teil Muslime, und trotzdem wird auch deren Kultur vernichtet.
Wie haben Sie denn diese Nachricht wahrgenommen, dass diese Bürgermeister verhaftet worden sind und die anderen Verhaftungen? Stehen Sie noch aktuell im Kontakt mit Leuten in der Region?
Ja. Ich meine, ich habe sogar Bilder von den Verhaftungen, die Frauen sind auf den Boden geworfen worden und rumgezerrt worden. Also etwas, was auch bei unserer Polizei völlig unmöglich wäre. Und schlimmer ist es ja, wie es denen dann geht, wenn sie im Gefängnis sind. Denn nach den Notstandsgesetzen in der Türkei kann man, und tut es im Allgemeinen, in den ersten 5 Tagen den Gefangenen jeden Zugang zum Rechtsanwalt verweigern. Im Kurdengebiet sind die 5 Tage auf 10 Tage ausgeweitet worden. Und während dieser Zeit werden die Leute gefoltert, die Frauen. Ich mag es am Telefon gar nicht beschreiben, wie brutal die sexuell misshandelt werden. Also, wie gesagt, ich will es nicht ausführen, aber es ist es ist mehr als bestialisch.
Diese Foltervorwürfe sind in letzter Zeit, also man konnte es ja im Fernsehen schon selber beurteilen, es gibt Bilder davon von gefolterten Gefangenen oder geschlagenen Gefangenen und es wird jetzt auch weiter angekreidet. Wie ist denn da die Lage im EU-Parlament? Wie wird damit umgegangen und wird daran gearbeitet, da eine gemeinsame EU-Resolution oder ein Statement rauszugeben?
Es ist gestern eines rausgegangen, gestern ging es um die verhafteten Journalisten. Das Problem bei der EU oder besser gesagt beim EU-Parlament ist, dass solche Resolutionen sehr langwierig sind. Das heißt, es ist ein längerer Prozess, man kann da schwer aktuell reagieren. Aber wir haben gestern in der Sitzung diese Dinge angesprochen. Es war jemand natürlich da von der Kommission, das heißt von unserem sogenannten Außenministerium. Dass das Konsequenzen haben wird, ist klar. Ich hoffe das sehr. Die Stellung dieses Europäischen External Action Service, so heißt es, ist, dass man das Gespräch mit der Türkei nicht abreißen lassen will. Man will den Kontakt halten, aber man ist sich sehr wohl dessen bewusst, was da passiert. Und Aufnahmeverhandlungen in der Türkei sind natürlich im Augenblick nicht machbar. Verhandelt wird weiter, aber unter Berücksichtigung natürlich von diesen Dingen, die, wenn sie nicht radikal geändert werden, eine Aufnahme der Türkei in die EU absolut unmöglich machen.
Also weitergehende Containment-Politik und versuchen, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen von Seiten der EU.
Ja, wobei noch ein weiterer Hebel da ist, der ist mit den Handelsbeziehungen. Das ist etwas schwieriger, rein formal durchzuführen, aber auch über diesen Hebel wird nachgedacht.